Kapitel 7 Onkel Benedikts Vermächtnis. Überrascht schob Bodo der Borkenkäfer seine Eichenmehlsuppe beiseite, als jemand laut an seine Borkenbude klopfte.
»Nalu«, brummte er und öffnete die Tür, um nachzusehen, wer ihn so früh am Morgen störte.
»Hallöchen, Hallöchen, ich habe hier einen Brief für dich, alter Knabe«, flötete die Postfliege.
Verdutzt krabbelte Hugo aus seinem Loch.
»Ein Brief?«
»Na, wenn ich's doch sage, für Bodo den Borkenkäfer steht darauf. Hier.«
Kurzerhand stopfte die Fliege den Briefumschlag in Bodos erstaunt geöffnetes Maul und sauste davon. Bodo starrte ihr einen Augenblick lang verdutzt hinterher. Mit dem Brief zwischen seinen Kauleisten sah er nicht gerade intelligent aus. Das bemerkte auch Amelie die Ameise, die fröhlich lachend den Baum emporgekrabbelt kam.
»Na, Bodo, mal Appetit auf etwas anderes?«
»Was?«
fragte Bodo, noch immer mit dem Brief zwischen den Zähnen. Dann besann er sich, kroch zurück in sein gemütliches Heim und nahm den Brief in die Klauen.
»Komm rein«, rief er Amelie zu.
Noch während die Ameise hereinkrabbelte, öffnete Bodo das mit Baumharz verklebte Kuvert und begann zu lesen.
»Testament von Benedikt Borke«, stand dort in großen Lettern, und darunter »Mein lieber Neffe Bodo«.
»Komisch«, meinte Bodo, »ich kann mich gar nicht an einen Onkel Benedikt erinnern.«
»Sowas kommt in den besten Familien vor«, meinte Amelie. »Was schreibt er denn?«
Bodo las laut vor. »Leider ist von meinem Besitz nichts übrig, was ich dir vererben könnte. Ich brauchte nämlich alles selber. Aber ich habe einen guten Rat für dich. Nimm mit, was du kriegen kannst, bevor du in die Wurzel beißt. Das Leben ist kurz und du solltest niemals auf etwas verzichten. Denn es gibt nur einen, der sich wirklich um dich kümmert. Du selbst. Vertrau mir, denn ich mach's genauso. Mit gruftigen Grüßen, dein verstorbener Onkel Benedikt.«
»Hm«, machte Bodo, während in seinem Kopf die Worte seines Onkels herumspukten. »Das Leben ist kurz und du solltest niemals auf irgendetwas verzichten. Irgendwie war da was dran.«
»Nimm's mir nicht übel, Amelie«, sagt er schließlich, »aber ich muss nachdenken. Wir sehen uns da morgen, okay?«
»Wie du meinst«, erwiderte die Ameise, als sie hinauskrabbelte.
Sie klang ein wenig enttäuscht. Schließlich hatte Bodo sich gestern Abend mit ihr auf eine Partie Blattläuse-Quartett verabredet. Und Amelie liebte Blattläuse-Quartett. Den ganzen Tag lang latschte Bodo in seiner kleinen Borkenbude auf und ab und grübelte vor sich hin. Selbst nachts, als Ruhe einkehrte und alle seine Nachbarn längst friedlich in ihren Betten schnarchten, fand er keine Ruhe. Auf einmal erschien ihm sein ganzes bisheriges Leben langweilig und vergeudet. Seine Welt war so klein. Er war auf diesem Baum geboren worden und hatte ihn noch nie verlassen. Bislang hatte er auch keinen Anlass dazu gehabt. Es gab genug zu fressen, er hatte eine gemütliche kleine Bude in der dicken Baumrinde und Freunde, mit denen er seine Zeit verbringen konnte. Aber je länger er darüber nachdachte, desto unzufriedener wurde er. Amelie die Ameise, Randolph die Raupe und Stella die Stechmücke waren ja wirklich nett, aber alles in allem auch ein bisschen gewöhnlich und manchmal auch ziemlich anstrengend. Und es gab noch so vieles, das er noch nicht erlebt hatte. Als Bodo dann am nächsten Morgen aus dem Bett plumpste und müde in die Küche schlurfte, beschloss er, dem Rat seines Onkels zu folgen. Er fing gleich damit an, dass er zum Frühstück alle seine Lieblingsspeisen auf einmal aß. Und während er Birkenpizza mit Weidenrinden, Müsli und Kiefernadelomelett in sich hineinschaufelte, schwor er sich, niemals wieder auf irgendetwas zu verzichten. Entschlossen stopfte er seine gesamten Ersparnisse in seinen Eichenblattbrustbeutel. Noch ganz benommen von seinem Vorsatz und seinem etwas merkwürdigen Frühstück, öffnete er die Tür seiner Borkenbude und trat nach draußen. Zu seiner Überraschung warteten dort auf einem Ast direkt neben seiner Wohnung schon seine drei besten Freunde auf ihn.
»Na, du Langschläfer«, brummte Randolph gutmütig.
»Guten Morgen, guten Morgen«, summte Stella die Stechmücke aufgeregt.
»Machst du wieder mit uns Frühsport?«, fragte Amelie fröhlich.
»Tut mir leid, Leute«, erwiderte Bodo. »Ich habe keine Zeit. Ich muss nämlich das Leben genießen.«
»Hä?«,
machte Randolph die Raupe, und Amelie die Ameise runzelte die Stirn.
Ab heute wird sich alles ändern, verkündete Bodo. Onkel Benedikt hat vollkommen recht. Ich habe genug verzichtet. Jetzt muss ich auch mal an mich denken.
Aha, machte Randolph.
Murmelte Amelie.
Wie? Was? Fragte Stella und surrte in verwirrten Kreisen um ihre Freunde herum. Ich kapiere überhaupt nichts.
Das liegt daran, dass du nie zuhörst, sagte Bodo wütend. Er ärgerte sich, dass seine Freunde so wenig begeistert auf seine Ankündigung reagierten.
Und hör endlich auf, immer so herumzusummen, fügte er knurrend hinzu. Das macht mich noch ganz wuschig.
Aber ich summe doch immer, wenn ich mit den Flügeln schlage, meinte Stella verblüfft.
Dann hör eben auf, mit den Flügeln zu schlagen, rief Bodo genervt.
Einen Moment lang schwebte Stellas verdutztes Gesicht direkt vor Bodo, als sie tatsächlich das Flügelschlagen einstellte. Dann sauste die Mücke dicht am Ast vorbei in die Tiefe und man hörte ihren langgezogenen Schrei.
Ich falle!
Au, Backe, sagte Randolph.
Bist du völlig übergeschnappt? Fauchte Amelie Bodo an. Du weißt doch, dass Stella nicht die Hellste ist und immer alles wörtlich nimmt. Los, wir müssen runter, ihr helfen.
Ach, die wird sich schon wieder fangen, wiegelte Bodo ab. Ihm war nicht ganz wohl bei der Sache, aber er redete sich ein, dass es nicht sein Fehler sei.
Das kann doch nicht dein Ernst sein, empörte sich Amelie.
Doch Bodo verschränkte die Vorderbeine und blickte trotzig an ihr vorbei. In Wirklichkeit wusste er bloß nicht, was er sagen sollte.
Bodo, sagte Amelie ernst, du lässt deine besten Freunde im Stich. Hat dir denn dein Onkel mit seinem blöden Testament dermaßen den Kopf verdreht?
Bodo schwieg.
Nun gut, wie du willst, sagte Amelie. Komm, Randolph, wir gehen.
Bodo musste schon ein wenig schlucken, als seine besten Freunde ihm den Rücken zukehrten. Aber dann dachte er an Onkel Benedikt, wischte alle Zweifel beiseite und krabbelte in die entgegengesetzte Richtung davon. Er hatte noch viel vor. Zum ersten Mal in seinem Leben verließ er den Baum, auf dem er geboren wurde. Er hatte ein merkwürdiges Gefühl in der Magengegend, als er über den Waldboden davon krabbelte. Zunächst war alles ein bisschen unheimlich, doch schon bald entdeckte er so viel Interessantes, dass er gar nicht mehr an sein Zuhause dachte. Plötzlich blieb er stehen. Unter einer knorrigen Baumwurzel hindurch blinkte ihm in riesigen Leuchtbuchstaben ein Schriftzug entgegen. Dein Weg zum Glück. Ralf Ratzekarls rattenscharfer Riesenrummel. Rasch zerrte Bodo seinen Eichenblattbrustbeutel hervor und trat an die auf Hochglanz polierte, ausgehöhlte Kastanie, in der eine als Clown verkleidete Mehlmade Eintrittskarten verkaufte. Er schluckte, als die breit grinsende Made ihm den Preis nannte. Aber dann sagte er sich, was soll's, man lebt nur einmal. Der Rummel wimmelte nur so von Insekten. Überall waren Buden aufgebaut. Es roch nach Honigwatte und Holunderblütenwein. Bodo stürzte sich ins Vergnügen. Er fuhr mit der Wasserkäferbahn, sauste mit dem Wanzenbob die Rindenrutsch hinab und leistete sich einen Rundflug mit der Brummelhummel. Dann hatte er Hunger und gönnte sich ein feines Zedernrindenfilet vom Grill. Bodo genoss den Rummel in vollen Zügen. Als nächstes fuhr er mit der gruseligen Spinnentierbahn. Als es Abend wurde, mietete er sich eine Korkengondel und ließ sich von einem singenden Weberknecht über den romantischen Mückentümpel fahren. Sein Kopf schwirrte von all den Ereignissen. Er konnte eigentlich kaum noch klar denken, aber er beschloss, hier bleibe ich. Bodo, sagte er zu sich selbst, ab heute ist Ralf Ratzekarls rattenscharfer Riesenrummel dein neues Zuhause und du wirst alles ausprobieren und jede Sekunde genießen. Nach 5 Tagen Rummel stellte Bodo allerdings fest, dass er sich hin und wieder ein bisschen leer fühlte. Nicht, weil er nichts zu essen hatte, ganz im Gegenteil. Er aß so viel, dass sein Magen schon am Morgen Dehnübungen machte, um alles verdauen zu können. Nein, Bodo hatte das Gefühl, dass ihm irgendetwas Wichtiges fehlte. Obwohl sein ganzer Tag mit Vergnügungen vollgestopft war. Offensichtlich war es gar nicht so einfach, das Leben zu genießen und auf nichts zu verzichten. Schließlich landete Bodo, ohne es recht zu bemerken, in den etwas schmuddligeren Ecken des Rummels. Er betrat eine Kneipe mit dem vielversprechenden Namen Sprunzes Spelunke. Drinnen war es dunkel und rauchig. Der Geruch von gegorenem Blütennektar und Zapfenschnaps lag in der Luft. Dunkle Gestalten saßen an Ahornblatttischen, lachten und prosteten sich zu.
Bodo bestellte eine Borkenbrause. Und wenig später, er wusste gar nicht recht, wie ihm geschah, saß er eingekeilt zwischen einem fetten Nashornkäfer und einer glubschäugigen Hornisse an der Bar und hatte bereits seinen dritten Zapfen Schnaps getrunken. Das Zeug schmeckte ihm zwar überhaupt nicht und es machte ihn ganz schwindelig, aber das hatte er auf keinen Fall zugegeben.
Du bist echt ein Kumpel,
schnarrte der Nashornkäfer und leerte mit einem Zug einen Blütenkelch voll Haferbier.
Genau, bestätigte die Hornisse und goss sich großzügig von dem teuren Waldbeerenwein nach. Ich glaube, diese Runde geht wieder an dich.
Bodo hatte das Gefühl, dass er bereits die letzten drei Runden bezahlt hatte, aber ihm schwirrte der Kopf und die beiden anderen ließen keinen Zweifel daran, dass sie genau mitgezählt hatten. Als Bodo seinen fünften Zapfenschnaps ausgetrunken hatte, war ihm so schwindelig, dass er sich kaum noch auf seinem Nussschalenhocker halten konnte. Plötzlich stieß ihm der Nashornkäfer in die Seite und knurrte.
Du bist wieder dran mit Zahlen?
Ungeschickt wühlte Bodo in seinem Eichenblattbrustbeutel.
Alle, lallte er schließlich. Zeig mal her, knurrte die Hornisse und riss Bodo den Beutel vom Hals.
Bodo fand das gar nicht nett, aber inzwischen war ihm so übel, dass er sich nicht beschwerte.
Tatsächlich leer, brummte die Hornisse und warf dem Nashornkäfer einen merkwürdigen Blick zu.
Dann grinsten die beiden plötzlich.
Wir haben da noch eine hübsche Überraschung für dich,
sagte der Nashornkäfer zu Bodo. Unsanft packten sie ihn bei zweien seiner Beine und schleiften ihn hinaus. An einem steilen Abhang machten sie Halt. Eine lautstarke Menge wenig vertrauenerweckender Insekten hatte sich dort versammelt. Sie gröhlten herum und feuerten einige Typen an, die sich in halbierte Eichelschalen gesetzt hatten und darin festgeschnallt wurden.
»Nun fehlt nur noch ein letzter, todesmutiger Kandidat«, rief eine haarige, dickbäuchige Spinne mit heiserer Stimme. »Hier haben wir noch einen erfahrenen Fahrer«, rief die Hornisse.
Und noch während Bodo sich nach diesem Fahrer umsah, kamen drei Schaben anmarschiert. Er wurde von starken Krallen gepackt und in einer halbierten Eichelschale festgeschnallt.
»Hey, was machst du da?« beschwerte er sich. »Sei froh, dass wir dich festschnallen«, erwiderte eine der Hilfsschaben. »Ohne Gurt fliegst du gleich in der ersten Kurve raus.« »Aber das Zeug hält garantiert«,
sie zupfte an einem der Seile.
»Das ist 100% doppelt gewickelter Madenzwan. Was Besseres gibt es nicht.«
Während Bodo festgeschnallt wurde, bekam er nur am Rande mit, wie die dicke Spinne der Hornisse und dem Hirschkäfer Geld zusteckte.
»Wo treibt ihr nur immer diese Irren auf?«, fragte sie die beiden.
»Berufsgeheimnis«, erwiderte die Hornisse und grinste verschwörerisch.
Die Spinne wandte sich an das grölende Publikum und rief,
»Ich nehme jetzt die letzten Wetten entgegen.«
Bodo wurde allmählich etwas nüchterner.
»Was für Wetten?« wandte er sich an eine einäugige Soldatenameise, die rechts neben ihm in einer Eichelschale festgeschnallt war.
»Sie wetten darauf, wer dieses Rennen heil überlebt«,
knurrte die Ameise und blinzelte in die Runde.
»Rennen?«
Mit einem Mal wurde Bodo hellwach.
»Was für ein Rennen?«
»Seht euch diesen Burschen an«, kicherte eine raubeinige Grille links neben ihm. »Der Kerl meldet sich zum gefährlichsten Eichenschalenrennen der Welt und merkt es nicht einmal.«
»Zum gefährlichsten, aber ich...« »He, Moment mal«, stammelte Bodo. »Zu spät.«
»Und los«, rief die dicke Spinne.
Jemand gab Bodo einen Stoß und unter dem Gegröle des Publikums sauste die Eichenschale bergab. Mit weit aufgerissenen Augen raste Bodo über rutschiges Gras und Geröll. Nun war er sich sicher, dass es doch etwas gab, auf das er verzichten wollte. Er schoss direkt auf eine vorstehende Wurzel zu. Der Ameise vor ihm gelang es irgendwie auszuweichen. Bodo duckte sich in seine Schale und kniff die Augen zu. Plötzlich rutschte er in eine Senke und mit einem lauten Krachen quetschte sich die Eichelschale unter der Wurzel hindurch. Er schlitterte weiter und hörte hinter sich die durchgeknallte Grille jodeln. In wahnsinniger Fahrt ging es bergab. Grasbüschel und Zweige sausten an ihm vorbei. In einer lehmigen Kurve verlor die Eichelschale schließlich die Bodenhaftung und wurde aus der Rennbahn geschleudert.
»Mami!« schrie Bodo.
Ein riesiger Kieselstein tauchte vor ihm auf. Krach! Die Eichelschale prallte dagegen. Im nächsten Moment machte es Zong und der 100% doppelt gewickelte Madenzwirn gab den Geist auf. Mit einem jämmerlichen Quieken wurde Bodo aus der Eichelschale hoch in die Luft geschleudert.
Dann segelt er, sich um sich selbst drehend, einen senkrechten Abhang hinab in die Tiefe. Er durchschlug vor dem verblüfften Facettenaugen der Besitzerin ein Spinnennetz, verfehlte um Haaresbreite einen vorstehenden Zweig und landete schließlich mit einem lauten Platsch auf dem Rücken einer Nacktschnecke.
»Hä? Was soll das?« beschwerte diese sich empört. »Entschuldigung«, murmelte Bodo und taumelte sich seinen schmerzenden Rücken haltend davon.
»Nichts wie weg«, dachte er sich, »nichts wie weg«. Völlig zerschunden und ohne eine mickrige Madenmark in der Tasche floh Bodo. So schnell er konnte, ließ er Ralf Ratzekarls rattenscharfen Riesenrummel hinter sich. Den ganzen Tag und die ganze Nacht humpelte Bodo zurück. Es war später Abend, als er wieder auf seinem Heimatbaum angelangt war. Sein Schädel dröhnte, als ob ein Tausendfüßler darauf Polka tanzen würde. Ächzend ließ er sich auf einen Ast nieder und starrte in den Sonnenuntergang. Irgendwie war das Ganze nicht so verlaufen, wie er es sich vorgestellt hatte. Schweigend hockte er da und ließ die Zeit verstreichen. Dann hörte er plötzlich eine Stimme neben sich. »Hallo, Bodo.« Es war Amelie, die sich nun neben ihn setzte. »Hallo, Amelie«, erwiderte Bodo leise. Nach einer Weile fragte er, »Wie geht es Stella?«
»Oh, ganz gut. Sie hat sich bei ihrem Absturz nur ein paar Prellungen geholt. In ein paar Tagen ist sie wieder ganz die Alte.«
»Es tut mir leid«, flüsterte Bodo.
»Ich weiß«, antwortete die Ameise ebenfalls flüsternd. Wieder schwiegen die beiden eine Zeit lang. Dann sagte Bodo,
»Amelie?«
»Ja?«
»Ich glaube, Onkel Benedikt hat sich getäuscht.«
»Das glaube ich auch«, erwiderte die Ameise. Dann fragte sie schmunzelnd, »Was hältst du von einer Partie Blattläuse-Quartett?«
»Das wäre toll«, rief Bodo und sprang auf. »Bist du nicht mehr böse auf mich?«
»Nein.«
»Wirklich nicht?«
»Wirklich nicht. Und die anderen ganz bestimmt auch nicht«, erwiderte Amelie. »Wir sind doch Freunde. Wir wollen auf keinen Fall auf dich verzichten.«
Jetzt spürte Bodo, was ihm die ganze Zeit in Ralf Ratzekarls rattenscharfen Riesenrummel gefehlt hatte. Glücklich legte er einen seiner Arme über Amelies Schulter und gemeinsam machten sie sich auf den Weg zurück in Bodos Baumhöhle.
Jesus sagt, wer das Leben um jeden Preis genießen will und glaubt, dadurch würde er glücklich werden, der hat sich getäuscht. Ein wirklich glückliches, erfülltes Leben sieht nämlich ganz anders aus. Wer sein Leben mit mir zusammen gestaltet, es für mich einsetzt und anderen Menschen mit Liebe begegnet, der wird wahres Leben und wahres Glück finden, das nie mehr endet. Nach Lukas 9, Vers 24.